Liebe Gemeinde, ich habe diese Woche eine E-Mail verschickt. Und zwar für die Leute, die diese E-Mail nicht bekommen haben, für Gäste unter uns oder für die Leute, die keine E-Mail haben, will ich euch da kurz alle mit hineinnehmen. Ich bin in der letzten Woche am Wochenende informiert worden, dass ein junger Christ in Damaskus um sein Leben bangt. Und dass es eventuell die Möglichkeit gibt, als Kirche sich da zu engagieren, dass man diesen Menschen dort aus Damaskus rauskriegen kann und dass er eventuell dann vielleicht nach Deutschland kommen kann oder wie auch immer. Da hat mich eine Schwester angesprochen und das hat mich bewegt. Und ich bin dann, habe mich ein bisschen in diese Thematik auch engagiert oder da mich da mit reingehängt. Und das war der Grund, warum wir euch informiert haben, weil es sah so aus, als wenn wir vielleicht für den ersten Moment Geld brauchen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen anders ergeben. Das heißt, die Mühlen mahlen doch etwas langsamer, als das anfangs befürchtet wurde, dass es da, also der Junge lebt im Moment, er ist im Moment auch in Damaskus, aber die Situation dort mit dem anrückenden Mörderschergen vom Islamischen Staat, das ist eine Bedrohung, der Junge ist noch nicht in akuter Gefahr, also im Sinne, dass die direkt bei ihm vor der Tür stehen, aber wir haben Kontakt aufgebaut. Ich habe im Jahre 2007 eine Reise mit einer baptistischen Delegation in den Libanon gemacht. Da war ich mit 4 lieben Brüdern dort und habe dort die Kontakte aufgebaut, um vielleicht dort schon mal etwas vorzubereiten, dass er dort einen Anlaufpunkt hat, vielleicht auch seine Familie. Und das ganze Thema hat mich und hat einige von uns in dieser Woche sehr beschäftigt, hat uns sehr bewegt, wir haben viel gebetet. Und wir beten jetzt, dass einfach irgendwelche Mittel und Wege sich irgendwelche Türen sich auftun, dass wir diesem Jungen und vielleicht dort einigen Menschen ganz konkret helfen können. Die Rechtslage ist da sehr, sehr schwierig, würde ich mal sagen. Also, dass wir als deutsches Volk oder in unserem Land die Grenzen quasi relativ zu haben, das ist alles nicht so einfach. Und da wollte ich euch jetzt heute Morgen in diesem Sinne nochmal kurz darüber informieren, was es damit auf sich hat. Also wir wollen uns ganz intensiv engagieren für diesen jungen Menschen und wollen für ihn beten und wollen gucken, auch ob wir da praktisch ihm helfen können, dass er dort aus Syrien rauskommt und dass sein Leben beschützt und bewahrt wird. Und das Ganze möchte ich auch ganz praktisch tun heute Morgen. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach aufsteht. Ich möchte für die Situation dort beten. Ich möchte euch auch erinnern an die Katastrophe in Nepal, die diese Woche passiert ist. Man hat ja das Gefühl im Moment, die Welt gerät aus den Fugen. Und ich möchte euch an ein Wort von Jesus erinnern. Der hat gesagt, wenn ihr das hört, von Kriegen und Kriegsgeschreien, von Erdbeben, dann steckt nicht euren Kopf in den Sand, sondern erhebt eure Häupter, denn Jesus kommt wieder. Und darauf möchte ich euch ausrichten. Ich möchte, dass ihr diese Hoffnung habt. Wir glauben an einen lebendigen Gott, dem die Geschichte nicht aus den Händen geraten ist. Es ist seine Welt. Er will seine Welt zurückerobern und wir dürfen ein Teil davon sein. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in diese Zeit gestellt hast und dass du uns nicht hoffnungslos in diese Welt gelassen hast, sondern dass du in uns lebst. Jesus, so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du eingreifst in Syrien, dass du eingreifst im Irak. Jesus, wir beten von ganzem Herzen, dass die Mörderschergen vom IS, dass sie eine Umkehr erleben, wie Saulus es erlebt hat, als er niedergerissen worden ist von seinem Pferd, als er nach Damaskus gegangen ist, um die Christen zu verfolgen, Jesus. Und wir beten, dass du ihnen begegnest und dass du ihnen mit deiner Liebe begegnest, dass sie umkehren zu dir, Jesus, dass sie erkennen, dass Isa wirklich nicht nur ein Prophet ist, sondern dass Isa der Sohn Gottes ist. Wir beten, Jesus, dass du deinen Frieden schenkst im Nahen Osten, Jesus. Und wir beten für die Menschen, die dort im Moment um ihr Leben bangen. Jesus, das macht uns betroffen, wir können nicht mehr wegschauen. Und ich bitte dich ganz besonders jetzt für Yusuf, dessen Bild uns vor Augen ist, wo wir diese Woche an ihn gedacht haben. Und wir beten, Herr, dass du ihn und seine Familie beschützt und bewahrst. Jesus, wir glauben, dass du uns diesen Menschen vor die inneren Augen malst, dass wir nicht mehr wegschauen. Und dass wir uns solidarisch erklären mit den Geschwistern, die dort verfolgt werden. Jesus, und wir wollen aber nicht verzweifelt sein, sondern wir wollen die Hoffnung behalten, dass du der Wiederkommende bist. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, sondern wir wollen schauen, dass du uns die Hände füllst, um diesen Menschen zu dienen. Und wir beten für unsere Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen, Jesus. Wir beten, dass wir möglichst viele Flüchtlinge aufnehmen können, Jesus, dass viel passieren kann aus unserem Land, dass dieses Land, das ein in Europa und in der Welt zum Fluch geworden war, dass dieses Land ein Land des Segens wird für die Menschen, die im Moment auf der Flucht sind. Jesus, 1 Million Menschen sind in Nordafrika und warten auf die Überfahrt. 1 Million Menschen sind auf der Flucht. Und ich bete, dass wir Antworten finden. Wir beten für unsere Politiker, wir beten für die Verantwortlichen in den Behörden, Jesus, dass du ihre Herzen berührst. Wir beten, dass du ihnen Kraft gibst und Weisheit gibst, Jesus. Wir beten, dass du unser Land segnest und zum Segen gebrauchst für diese Welt. Jesus, und das Erdbeben in Nepal hat uns diese Woche vor Augen geführt, wie riskant es ist, in diesen Gegenden zu leben. Und wenn dann ein Erdbeben geschieht in so einer armen Region, Jesus, da beten wir einfach, dass du dort auch Gnade schenkst. Wir wollen unsere Herzen bewegen lassen, Gott. Wir wollen beten für diese Menschen. Wir wollen uns auch finanziell beteiligen, Jesus, da, wo es uns möglich ist, Jesus. Wir wollen einfach in den Riss treten für diese Menschen dort. Und wir beten, dass da, wo auch Hilfe, auch internationale Hilfe unterwegs ist, dass sie möglichst effektiv helfen können, Jesus. Gott, über unsere Welt, erbarm dich bitte. Und wir glauben, dass du diese Welt liebst über alles. Und dass du auf einen Plan hast, um dir deine geliebte Schöpfung zurückzuholen. Und wir danken dir, Gott, dass du uns daran beteiligst. Und wir beten jetzt um deinen Segen. Wir beten auch um deinen Segen für die Menschen, die in unserer Stadt sind, die hierher geflohen sind. Wir beten, dass du sie hier auf Menschen treffen lässt, die sie willkommen heißen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus, dass wir hier gemeinsam feiern können für diese Gemeinde, dass wir hier in Freiheit sein dürfen. Bitte schenk, dass wir diese Chance nutzen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Vielen Dank. Wir wollen eine neue Predigtreihe starten. Und zwar die Predigtreihe Unsere inneren Antreiber. Innere Antreiber, das sind ja häufig so unbewusste, versteckte Verhaltensmuster. Da ist man in seinem inneren Rädchen und kommt da gar nicht so richtig raus. Das ist wie manchmal so eine automatische Steuerung im Denken. Ihr kennt das ja bei Computern. Ne? Man kann einen super Computer haben. Die Mords-Hardware. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Computern, aber ich weiß, es gibt Hardware. Das ist das, was man sehen kann. Und dann gibt es Software. Das ist das, was da drauf ist, was man nicht sehen kann, was das Ding zum Laufen bringt irgendwie. Und wenn die Software kaputt ist oder eine schadhafte Software hat oder ein Virus da drauf ist, dann kannst du den tollsten Computer haben. Das funktioniert nicht mehr. Und so ähnlich ist es ja manchmal auch bei uns in unserem Inneren. Unsere Hardware, unser Körper und unsere Software, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und darüber wollen wir in den nächsten Wochen nachdenken. Ich habe ja in der letzten Woche euch auf diesen Vers von Jesus hingewiesen oder diesen Vers aus der Apostelgeschichte, wie Jesus gesagt hat, er war mit seinen Jüngern unterwegs, als er auferstanden ist von den Toten und kurz vor Pfingsten. Da ist Jesus mit seinen Jüngern nochmal zusammen, er spricht mit ihnen über das Reich Gottes. Und das ist ja etwas sehr Konkretes. Und darüber möchte ich mit euch heute nochmal nachdenken an einem bestimmten Punkt. Ich verweise nochmal auf eine Grafik, die ich schon einige Male euch gezeigt habe. Was bedeutet das, im Reich Gottes zu leben? Manche denken ja, Reich Gottes ist das, was wir hier sonntags morgens machen. Die Gemeinde. Das ist Reich Gottes. Und ich glaube, dass es eine falsche Vorstellung von Reich Gottes ist. Reich Gottes bedeutet, dass Jesus der Herr ist. Gott hat diese Welt geschaffen, er hat die Schöpfung geschaffen, er hat die Menschen geschaffen, alles, was da drauf ist, und es ist seins gewesen. Und Gott ist dabei, daran zu arbeiten, dass das wieder unter seine Schöpfungsherrschaft, unter seine Herrschaft kommt. Und das wird ganz konkret, indem ich mir die Frage stelle, wie kann mein Ich unter der Herrschaft Gottes sein? Wie kann ich mich mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, mein Handeln, wie kann das jesusgemäß funktionieren? Das ist das, womit wir uns heute unter anderem beschäftigen werden oder nur dort. Das kann aber auch die Frage dann sein, wie kann meine Familie unter der Herrschaft Gottes leben? Wie kann mein Arbeitsplatz, was kann es bedeuten, dass ich einen konkreten Arbeitsplatz von Gott geschenkt habe? Das ist der Ort, an dem ich Reich Gottes bauen darf, an dem Gott dich gesetzt hat. Nur mal so ein kleiner Ermutigungsausblick. Dein Umfeld, deine Freunde, deine Nachbarn, wie kannst du dort dazu beitragen, dass Menschen, dass Situationen, dass Systeme unter die Herrschaft Gottes kommen? Und die Gemeinde unterstützt nur. Was wir sonntags morgens machen, ist, wir feiern Gott im Lobpreis. Wir hören gemeinsam Gottes Wort und wollen uns ermutigen, dass wir dann heute, ab heute Mittag, wieder miteinander Reich Gottes bauen. Darauf kommt es an. Und da möchte ich mit euch heute einen ganz besonderen Punkt starten. Wie kann ich mein Denken unter der Herrschaft Gottes leben? Wie kann das konkret werden? Im Kontext der Heiligen Schrift wird da häufig beschrieben, dass wir auf unser Denken achten sollen. In Sprüche 4 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und die Gedanken im hebräischen Denken, Herz, das umfasst das ganze Leben. Nicht nur dieses Organ, sondern auch dein Fühlen, dein Denken, dein Wollen, das umfasst das mit. Achte auf dein Herz, sagt Salomo, der die Sprüche geschrieben hat. Denn daraus kommt dein Leben. Etwas martialischer ausgedrückt hat es mal eine Predigerin hier gesagt, dass es geht um das Schlachtfeld deiner Gedanken. Dieser Kampf, der in unseren Gedanken oft stattfindet. Und wo die Frage ist, wer hat hier in meinen Gedanken eigentlich das Sagen? Hat Christus das Sagen in meinen Gedanken? Oder hat meine Oma oder meine Mutter oder mein Vater das Sagen in meinen Gedanken? Oder mein Lehrer? Das ist die Frage. Oder vielleicht sogar dämonische Mächte. Wir leben ja in der Realität, mit einer unsichtbaren Realität als Christen, dass wir sagen, es gibt eine himmlische Welt. Es gibt eine himmlische Welt, in der Gott, Jesus mit seinen Engeln lebt. Und das ist nicht da oben, sondern es ist unsichtbar um uns herum. Ich glaube, dass Christus unsichtbar gegenwärtig ist, durch seinen Heiligen Geist. Es gibt Seelisches, wie es die Bibel nennt, das, was in uns drin ist, und es gibt Dämonisches. Das müssen wir auf dem Schirm haben. Damit müssen wir mit dieser Realität müssen wir leben. Und wir sollen auf unsere Gedanken achten, darum soll es gehen. Wie kann mein Denken unter die Herrschaft Gottes kommen? Und die Bibel beschreibt viele von diesen Gedankenprozessen. Der erste ist ganz bekannt, von einem negativen Veränderungsprozess in den Gedanken. Ganz am Anfang in der Bibel, Adam und Eva im Garten Eden, da kommt dieser Gedanke in Form von einem Viech, was auf dem Boden rumkrabbelt, einer Schlange, in den Kopf von Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und da war der Zweifel gesät. Da ging es los. Und Eva fing an zu denken, ja, wieso eigentlich nicht? Wieso sollte ich denn jetzt Gott gehorsam sein? Ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament, wo Paulus einen Gedankenprozess beschreibt, wo er eine Veränderung erlebt hat. Er beschreibt sein früheres Leben, wo er der Pharisäer der Pharisäer gewesen ist, der absolute, alle Gesetze eingehalten hat, alles richtig perfekt gemacht hat, nach außen ein picobello Saubermann, mega frommer Typ. Und alle sagen, wow, ist das ein frommer Mann. Und Paulus sagt, im Philipperbrief, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinem Herrn, zu dienen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetze zu befolgen, sondern vertraue auf Christus, der mich rettet. Hier ist ein Mensch, der gesagt hat, früher, ich verlasse mich darauf, dass ich perfekt bin. Ich habe alle Gebote gehalten. Was wollt ihr mir denn? Ich bin perfekt. Ich habe das jüdische Gesetz perfekt gehalten. Das absolute Saubermann-Image. Und Paulus sagt, wortwörtlich im Griechischen, ich achte es für Scheiße, was ich früher gehabt habe, um den Christus zu gewinnen. Ich achte es für Scheiße, für Dreck, hat der Luther genannt, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Das war meine Übersetzung. Und es ist wichtig, dass wir als Christen in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Paulus kämpft immer wieder dafür, dass wir als Christen auf unsere Gedanken achten, dass wir auf unsere Herzen achten. Wir sind zur Freiheit berufen, hat er den Galatern zugerufen. Geht nicht wieder unter das Gesetz. So nach dem Motto, jetzt musst du doch wieder was einhalten. Da kommt der Zweifelgedanke rein. Meinst du, dass Christus wirklich ausreicht? Kennst du diesen Gedanken in deinem Herzen? Dass du dir die Frage stellst, bin ich wirklich erlöst? Habe ich wirklich alles getan? Gott, da ist doch noch was in meinem Herzen. Hilfe Gott, Hilfe Gott. Was soll ich jetzt machen? Soll ich noch irgendwie jemanden bitten, dass der nochmal für mich betet? Oder vielleicht ist der so gesalbt? Kennt ihr das? Kann man sich das vorstellen? Wo man dann denkt so, habe ich wirklich alles gemacht?
Oder muss ich noch irgendetwas tun?
Betonung auf ich. Muss ich noch irgendetwas tun? Und Paulus sagt, lass diesen Gedanken nicht in deinem Kopf, in dein Herz fallen. Christus reicht, Christus genügt, alles hat er vollbracht. Er hat dir die Freiheit erkauft. Und lass nichts mehr dazukommen. Und so wollen wir in den nächsten Wochen uns da die Frage stellen, wie können wir auf unsere Gedanken achten? Wie können unsere Gedanken unter die Herrschaft Gottes kommen? Dass wir das entlarven, was da an Gedanken manchmal in uns drin ist. Und dass wir sagen, okay, dann lass uns doch umdenken. Jesus hat ja gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße, das ist ein altes Wort, kann man vielleicht gar nicht gut hören, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als, ich habe in diese eine Richtung gedacht, immer in diese Richtung gedacht. Und Buße bedeutet, ich kehre um und denke in die Richtung, die, besser bildlich gesprochen, in die Richtung. Das ist die Richtung, auf die wir uns ausrichten dürfen, auf Christus, den Gekreuzigten und auf was er für uns getan hat. Jetzt ist es so, dass in der Psychologie einige Wissenschaftler ein Konzept der inneren Antreiber beschrieben haben. Darauf basieren wir ja auch quasi die Themen. Das ist eine psychologische Theorie über eine menschliche Persönlichkeitsstruktur, die sogenannte Transaktionsanalyse. Und diese Wissenschaftler, die beobachten und beschreiben ja das, was Menschen denken, was sie fühlen und wie man damit umgehen kann. Also das Gebiet der Psychologie, ich bin da kein Experte drin, aber das sind ja Leute, die haben Menschen befragt, die haben Menschen sich ganz genau angeguckt, wie denken die Leute. Und haben 5 verschiedene Typen beschrieben. Das, was Menschen innerlich so an Prägungen haben, an Mustern haben. Die sind häufig so weit verinnerlicht, diese Gedanken, dass sie einem gar nicht mehr auffallen. Und dass wir gar nicht mehr das hinterfragen können, wenn wir das unbewusst permanent tun. Und diese 5 Antreiber, die wollen wir uns in den nächsten Wochen mal anschauen. Mit einigen Unterbrechungen, wir haben heute schon gehört, unter anderem Heiner Rust ist da, auch noch Ingolf Elzel und so weiter. Da kommen noch einige tolle Prediger, auch die uns hier bereichern werden. Aber das wollen wir einfach in den nächsten Wochen, wollen wir uns diese Fragen stellen. Der erste Antreiber ist, sei stark. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Sei stark. Der zweite ist, sei perfekt. Der dritte ist, mach es allen recht. Der vierte ist, beeil dich. Und der fünfte ist, streng dich an. Heute wollen wir uns, wie ich gerade schon sagte, mit dem ersten Antreiber, dem inneren Antreiber beschäftigen. Sei stark. Sei stark, das sind diese Kämpfertypen, die mit jedem in meinen Konkurrenz kommen, in Konkurrenz geraten. Ihre äußere und ihre innere Botschaft, die sie aussenden, ist, ich schaff das. Ich brauche dich nicht. Ich bin stark. Ich bin immer aufs Schlimmste gefasst und wie es in mir innen aussieht, das geht dich gar nichts an. Man hat eine äußere Fassade, die so einem scheinbar so eine Sicherheit gibt, dass man da alles dafür tut, dass ja keiner dahinter schauen kann. Man beißt die Zähne zusammen und zeigt gar keine Gefühle. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist einer dieser Lieblingssätze von diesen Männern und Frauen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist auch wunderbar zu beobachten, wenn man zum Beispiel irgendwie in der Freizeit mit Männern unterwegs ist. Da gibt es dann immer irgendjemanden, der kann 2 Säcke Zement schleppen und alle sagen, boah, hat der aber eine Kraft. Und das genießt man dann auch innerlich. Und diese Stärke und Unabhängigkeit, die man damit ausdrückt, ich bin nicht abhängig von dir, ich brauche dich nicht. Das kann sich auch auf die emotionale Ebene auswirken, wo man sich dann nicht traut, die eigene Schwäche kundzutun, wo man sagt, eigentlich bräuchte ich jemanden, eigentlich bin ich einsam. Eigentlich bräuchte ich Freunde. Eigentlich bräuchte ich vielleicht einen Ehepartner. Ich fühle mich schwach, aber ich traue es mich nicht zu sagen. Ich traue es mich auch nicht zu sagen. Was denken denn die anderen von mir? In der Geschichte gibt es auch zum Beispiel 2 Frauen aus England, die mir eingefallen sind, die bekannt sind für ihre äußere Stärke. Die eine hat sogar einen Namen, die Eiserne Lady. Wisst ihr, wen ich meine? Margaret Thatcher. Die Eiserne Lady. das war nicht gut Kirschen essen mit dieser Frau. Oder Königin Elisabeth II. Nach außen hin unglaublich, wie ich bewundere diese Frau, wie die das hinkriegt, so lange auf dem Thron in England zu sitzen. Und man hat ja das Gefühl, die ist irgendwie immer gut drauf. Alle Höhen und Tiefen, die Frau ist stark. Nach außen hin ist die immer stark. Ich habe noch nie gesehen, dass die Frau weint. Und die ist schon über 50 Jahre auf dem Thron, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und die hat viel erlebt. Aber nach außen hin alles unter Kontrolle, keine Schwäche zeigen. Es hat ja auch etwas Positives, diese Haltung, dass man Einfluss und Stärke haben möchte, dass man sich auch jetzt nicht von jedem Hans und Franz abhängig macht. Aber es hat auch eine negative Seite und da will ich gleich mal auch mit euch hinschauen. Mir persönlich ist es so gegangen, als junger Mann habe ich das auch unter anderem diese Muster gehabt. Gedacht, ja, mein inneres Credo war, ich kann alles. Und was ich nicht kann, kann ich noch lernen. Und ich habe meine Ausbildung gemacht und es ist alles super gelaufen, mein Abitur ist gut gelaufen und dann bin ich auf einmal plötzlich krank geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen. 3 Monate lang habe ich nicht mehr geschlafen. Und bin psychisch völlig zusammengebrochen und musste in die Psychiatrie. Ich war mehrere Wochen in dieser Psychiatrie und ich habe gedacht, jetzt bricht eine Welt zusammen. Das kann ich nicht mehr verbergen. Ich kann es nicht mehr verbergen, dass ich hier im Krankenhaus bin. Die denken, ich bin erst in der Klapse gelandet. Das war der absolute innere Zerbruch. Meine Fassaden sind alle weg. Ich hatte nichts mehr. Meine Freunde haben mich besucht und gesagt, was ist mit dir los? Einer der Freunde von mir, der ein bisschen einfacher gestrickt war, der hat gesagt, Jan, du musst einfach nur ein bisschen schwerer körperlich arbeiten, dann kannst du wieder nachts schlafen und so. Hat mir nicht so geholfen. Aber könnt ihr euch vorstellen, als junger Mann, wenn alle einen vorher wahrgenommen haben, der kriegt alles hin, das ist ein starker Typ, der trainiert wie ein Blöder beim Karate und beim Fitnessstudio und ist beim Sport gut und alles Mögliche, kriegt die Ausbildung gut hin. Und dann auf einmal, zack, Teppich unter dem Boden weg, unter den Füßen weggezogen und meine Fassaden fallen in sich zusammen und ich habe nichts mehr, mit dem ich irgendwie angeben kann. Ich war ein Wrack. Diese negative Form von diesen inneren Antreibern ist ja die, dass man alles kontrollieren muss. Der Kontrollzwang. Dieses unausgesprochene Gesetz scheint zu gelten, wer nicht aufpasst, wird verlieren, sich unterwerfen oder kontrollieren lassen. Sorg dafür, dass du nicht dazugehörst. Lass dich von keinem kontrollieren. Keine Gefühle zeigen, keine Schwäche zeigen. Immer die Kontrolle bewahren. Man kann auch keine Hilfe annehmen. Man muss ja alles allein schaffen. Und mein Umfeld, die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, die leiden darunter in der Regel, dass man immer Druck ausübt, weil diese Kraft, diese Stärke, die drückt man ja auch aus. Da kann ja keiner in meiner Gegenwart bestehen, wenn ich immer der Macker bin, wenn ich immer alles super hinkriege. Und Menschen um mich herum bekommen es mit der Angst zu tun, werden vielleicht wütend. Und auch mit Gott ist es problematisch. Weil wenn du die Haltung hast, du brauchst ja keine Hilfe. Und Glaube bedeutet, ich lasse mich fallen. Ich lasse mich fallen, ich gebe Kontrolle ab. Ich lasse mich fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Und wenn du diese Haltung hast innerlich, du musst stark sein, du musst Gott doch was bringen, du musst doch Gott was beweisen, dann könnte es schwierig sein, dich fallen zu lassen in die Arme Gottes und darauf zu vertrauen, dass er dir wirklich helfen wird. Ich bin im Gefängnis mal jemandem begegnet, als ich in Ostdeutschland dort Seelsorgearbeit gemacht habe und Bibelstunden. Da ist mir einer mal begegnet und gesagt, ihr Christen, ihr seid doch das mit eurem Glauben, das ist nur was für schwache Menschen. Ihr seid doch alle Schwächlinge. Und das war so ein Typ, der ungefähr 1,80 Meter groß war oder 1,90 Meter groß war und Oberarme hatte wie andere Menschen Unterarme. Das war wirklich ein starker Typ. Entschuldigung, wie Oberschenkel wollte ich sagen. Der denkt jemand mit. Was habe ich von dir erwartet? Also, was ich sagen wollte, es gibt Menschen, die haben Arme wie ich Beine. Das wollte ich sagen. Und dass Patrick da mitdenkt, das freut mich sehr. Habe ich von dir auch erwartet, Patrick. Auch wenn wir uns auf unsere eigenen geistlichen Stärken etwas einbinden, so nach dem Motto, ich bin doch wichtig im Reich Gottes. Uwe Schäfer, einer der Prediger, die ich immer wieder gerne höre, hat mal gesagt, als er sich bekehrt hat, hat er anfangs gedacht, jetzt hat Gott auch mal so einen richtig guten erwischt. Das fand ich cool, so richtig grundehrlich. Uwe Schäfer, hört euch den Mann mal an, das ist der Knaller, der hat so coole Predigten. Und das liebe ich, dieses ehrliche zu sagen, ja, oh, jetzt hat er mal einen richtig guten. Aber Gott braucht uns gar nicht. Gott kann sein Reich bauen mit ganz normalen Menschen. Und wenn du der große Held bist, bei Gott kannst du es vergessen, du brauchst es nicht. Das sei dir mal gesagt. Und mir auch. Und ich möchte mit euch jetzt zwei Beispiele aus der Bibel anschauen, die uns an der Stelle hoffentlich helfen. Das wäre das Bild gewesen. Sei stark. Das ist so die Haltung, die man dann einnimmt. Das habe ich gerade vergessen. Der Supermann zu sein. Und ich will mit euch jetzt zwei Bibelstellen anschauen. Einmal Richter 6, Gideon. Und die zweite kriegt ihr dann gleich mit. Richter 6. Kurz zur Situation. Israel ist durch die Wüste gezogen, ist in das Land Kanaan gekommen und sie haben sich gefreut, dass sie jetzt endlich da sind und bla bla bla. Und dann haben sie doch wieder angefangen, den Götzen zu dienen und sich von Gott abzuwenden. Und Gott hat Feinde geschickt in das Land Israel und als Bedrohung, als Bestrafung. Und die Israeliten fangen wieder an, nach Gott zu rufen, nach Gott zu schreien. Und das ist die Situation, wo Gideon berufen wird, dass er das Volk Israel befreien soll. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Orpha, die gehört Joasch, dem Abisiriter. Die haben Worte gehabt damals, unglaublich. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Das waren die Feinde. Die Midianiter sind jedes Jahr reingekommen, haben das Land platt gemacht und sind wieder rausgegangen. Haben das alles Mögliche mitgenommen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ganz kurz mal die Situation vor Augen führen. Gideon hat Angst vor den Midianitern. Er hofft, bitte, ich will nur ein bisschen Korn hier in der Weinkelter. Also das ist der Ort, wo man normalerweise Wein presst. Das war so ein riesiger Kübel im Boden eingelassen und da hat er sich versteckt und hat versucht, so ein bisschen Wein zu malen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Gideon nach hinten geguckt hat, wen meint der? Du streitbarer Held. Ich sitze hier und mache mir gerade in die Hose und versuche mir noch mein Brot für die nächsten paar Wochen zusammen zu krümeln hier und der nennt mich du streitbarer Held. Schon eine spannende Situation, was Gott schon in Menschen sieht. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Das ist so die Berufungsgeschichte von Gideon. Dieser Mann, der die pure Angst hatte, nicht gerade nach außen in die Stärke repräsentiert hat. Und wenn wir uns die Geschichte dann weiter anschauen, dann kann man mitkriegen, der hat auch richtig Angst gehabt. Der hat alles Mögliche ausprobiert. Gott, hast du wirklich zu ihm gesprochen? Legt Vlies aus und so weiter. Könnt das mal nachlesen. Unglaublich. Und dann ruft die Leute, dass sie zum Krieg kommen sollen. Da sind zigtausende Männer kommen dann an. Und Gott sagt, ne, es sind zu viele. Und dann dürfen erstmal all die Leute, die Angst haben, die dürfen wieder weggehen. Und von 32.000 Mann sind nachher nur noch 10.000 da. 22.000 haben die Beine in die Hände genommen und arrivederci, das könnt ihr alleine machen. Und dann sind da noch, sagt Gott wieder, es sind immer noch zu viele. Und dann wird ein Test gemacht, wenn die Männer Wasser trinken. Und nur die Männer, die Wasser trinken, wie ein Hund lecken. Das Wasser auflecken. Die darfst du nehmen. Und das waren am Ende nur 300 Mann. Könnt ihr euch das vorstellen? Gideon, der absolute Anti-Held im Alten Testament. Und trotzdem kann Gott ihn gebrauchen. Und ich finde das so wunderbar, wie Gideon, wie man sich hineinversetzen kann in diesen Menschen, der Angst hat. Und der sagt, Gott, du kannst mich doch jetzt nicht meinen. Das kann doch nicht wahr sein, dass du mich gemeint hast. Ich habe Angst. Und dann nimmst du mir noch auch den Großteil meines Heeres. Jeder weiß, wie man Krieg führt, aber mit 300 Mann, die mit ein bisschen Porzellan unterwegs sind und mit einer Fackel, das geht nicht. Lest euch die Geschichte mal durch. Und am Ende ist es Gott, dem alle Ehre gebührt. Gideon ist ein Mann, ein schwacher Mann in der Hand eines starken Gottes. Und das ist so faszinierend an diesen Menschen, finde ich, wie Gott schwache Menschen gebrauchen kann. Deine Schwäche hindert Gott überhaupt nicht. Ist dir das bewusst? Wenn Gott dich ruft, wenn Gott sagt, ich werde mit dir sein, ich gehe in dieser deiner Kraft. Er sagt nicht, Gott sagt nicht, ja, jetzt kriegst du erstmal noch richtig groß Kraft und noch ein großes Heer und Atombomben und was weiß ich was, sondern geh in dieser deiner Kraft. Geh mit den wackeligen Knien los. Gott wird mit dir sein, wenn er dich zu etwas ruft. Geh in dieser deiner Kraft. Und das Entscheidende ist nicht deine Kraft, sondern zweimal, ich habe dich gesandt und ich will mit dir sein. Zweimal dieses Ich. Ich bin, der ich bin. Ich bin mit dir. Ist das nicht eine tolle Verheißung, wenn du mal an heute Nachmittag und an den Rest der Woche denkst, wenn du in diesen Alltag hineingehst und Reich Gottes baust? Du brauchst keine Frage haben, ob Gott dich sendet. Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du Gesandter an Christi Stadt. Und du brauchst keine Angst haben. Ich bin, der ich bin, wird mit dir sein. Geh in dieser deiner Kraft. Eine zweite Passage, die ich mit euch anschauen möchte, ist von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Da sagt er, Paulus wieder, ich hätte viele Gründe, stolz zu sein und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht, obwohl ich wunderbare Offenbarung von Gott empfangen habe. Doch, damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch, Luther sagt, ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus sagt, ich bin zu Gott gegangen. Ich habe Gott dreimal angefleht, dass er bitte diesen blöden Pfahl aus meinem Fleisch nimmt. Man weiß nicht genau, was es war. Ob es eine Erkrankung war, eine Augenerkrankung, eine körperliche Erkrankung, eine seelische Erkrankung. Darüber können sich die Theologen unglaubliche Bücher schreiben. Es ist unfassbar, was man sich darüber diskutieren kann. Völlig unerheblich, meines Erachtens. Fakt ist, Paulus hat gelitten. Paulus war schwach und die Leute haben über ihn gelacht und gesagt, das will der Apostel sein, in dessen Gemeinde du gehst? Den hätte kein Gemeindeleiter als Pastor eingestellt. Das war ein Mensch, der von außen zerbrochen war und nicht in menschlicher Stärke da ankommt. Dieses Paradoxon, wo die Schwäche und die Stärke offensichtlich, das geht doch eigentlich gar nicht, wo die miteinander in Verbindung gebracht werden soll. Paulus kann sich nicht auf seine eigenen Kräfte verlassen. Seine körperliche Schwäche macht das unmöglich. Und das Interessante ist ja, dass Paulus das nicht einfach erträgt. So wie das die Stoiker, die griechischen Philosophen gesagt haben, wenn man seine Affekte so stark unter Kontrolle hat, dass man von den äußeren Umständen frei ist, dass es keine Leidenschaft mehr gibt, die mich irgendwie wegtreibt, diese Selbstgenügsamkeit oder diese innere Unerschütterlichkeit. Das ist das Ziel der griechischen Stoiker gewesen, der Philosophen. Und Paulus ist nicht einfach da und jammert herum, sondern er fängt sogar an, in der Luther-Übersetzung heißt, ich rühme mich meiner Schwäche. Er ist nicht resigniert und sitzt sich in seine Selbstmitleid-Badewanne. Oder irgendwie noch vielleicht eine kleine versteckte Anklage gegen Gott. Paulus rühmt sich. Die Schwachheit ist geradezu eine Bedingung dafür, dass die Kraft Gottes durch den Apostel wirken kann. Und das ist auch die umstürzende Erkenntnis von Karfreitag. Das wird in seinem Leben deutlich. In dem Moment, der größten Schwäche, in dem Moment des größten Leides, dann, wo keiner mehr ein Pfifferling auf Christus gibt, in dem Moment ruft er hier am Kreuz: Es ist vollbracht. Der größte Sieg, der auf dieser Welt je errungen wurde, in der Schwäche. Das ist das, was im Leben von Paulus deutlich wird. Nicht die eigene menschliche Stärke. Sei stark, Paulus, streng dich an. Zieh am besten den Fall selbst aus dem Fleisch. Sondern die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die in schwachen Gefäßen, wie er es an anderer Stelle, mit zerbrechlichen, irdenen Gefäßen, wie Paulus es nennt, sichtbar wird. Kannst du dir das vorstellen, wenn du das Gefühl hast, im Moment alles Mögliche schaust du auf dich und denkst, ich bin nicht stark, ich bin nicht stark, ich bin nicht stark. Gott kann dich gebrauchen, kann dein Leben gebrauchen, damit seine Kraft wirksam wird. Wir als Gemeinde, wenn wir auf alle unsere Fehler und unsere Schwächen schauen, was wir alles noch nicht hinkriegen und was noch nicht gut ist und alles Mögliche, aber darauf zu vertrauen, dass Gottes Gnade mit uns ist und dass seine Kraft durch uns wirksam wird in dieser Stadt. Das Reich Gottes gebaut wird durch schwache Menschen, die einen starken Gott haben. Was für ein wunderbares Bild. Die Schwäche Gott, deine und meine Schwäche hindert Gott nicht. Was können wir also tun? Wir brauchen unsere Schwäche vor allen Dingen vor Gott nicht verbergen. Und das finde ich so wunderbar, dass wir dass Christus uns den Vater offenbart hat und dass wir zu Jesus kommen, dass wir zum Vater kommen dürfen und dort so sein dürfen, wie wir sind, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Und dass wir uns aber nicht aufgrund unserer Stärken vor ihm rühmen müssen, sondern dass wir immer willkommen sind. So war es ja bei Gideon auch. Gott, du siehst doch meine Schwäche. Ich komme aus dem geringsten Geschlecht sogar. Eigentlich bin ich der Jüngste in meiner Familie, aus dem Stamm Manasse. Auf mich wird doch keiner einen Pfifferling geben. Ich möchte nur überleben. Und diesen Menschen gebraucht Gott, dem Menschen, dem seine Schwäche bewusst wird. Oder Paulus, der auch mit seiner Schwäche vor Gott ist und sagt, Gott, bitte nimm das weg, ich leide. Wenn du Gefühle zeigst vor Gott oder vielleicht auch im Hauskreis oder in deiner Familie, in deiner Ehe, dann kann das ein Zeichen von Stärke sein, anstatt von Schwäche. Du darfst offen sein und dich zeigen, so wie du bist. Das ist das, was wir gemeinhin als authentisch sein bezeichnen. Und darum haben wir zum Beispiel in unserer Gemeinde Hauskreise, wo es einen geschützten Rahmen gibt, wo man echt sein darf, wo man sagen darf, wisst ihr was, mir geht's wirklich nicht gut, könnt ihr bitte mit für mich beten? Und dann dürfen auch Tränen fließen. Ich bin krank. Ich habe die und die Nachricht bekommen vom Arzt. Meine Familie geht vor die Hunde. Könnt ihr mit für mich beten? Und da dürfen Tränen fließen. Da darf man sich zu zeigen, wie man ist. Diese Räume wollen wir auch hier in der Gemeinde haben, damit wir echt sein können, damit wir heil werden können, damit solche inneren Antreiber die Macht und die Kraft genommen wird. Ich darf um Hilfe bitten. Ihr Lieben, das Schöne am Reich Gottes ist ja das, dass es Leib Christi genannt wird, mit verschiedenen Organen und Gliedmaßen und so weiter und so fort. Reich Gottes baut kein Mensch alleine. Dein Leben musst du nicht alleine klarkriegen. Du darfst um Hilfe bitten, ohne dein Gesicht zu verlieren. Das habe ich nach dieser Zeit in der Psychiatrie und danach habe ich noch eine viel schwerere gesundheitliche Krise gehabt, habe ich auch schon einige Male davon berichtet, mehrfach erleben dürfen. Wie schön das ist, dass es denn Leute gibt, die einen einmal anrufen und sagen, Jan, ich weiß, es geht dir nicht gut, aber ich wollte dir einfach mal sagen, ich bete für dich. Meine Gemeindeleiterin damals hat mir jede Woche oder jeden Monat eine Karte geschickt, was mich total ermutigt hat. Und viele Menschen, die ich jetzt auch nicht alle erwähnen kann und möchte, die mich mitgetragen haben. Ich durfte Hilfe in Anspruch nehmen und habe über Ärzte, Seelsorger, Therapeuten viel Hilfe bekommen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, damit ihr echt sein könnt. Weil das Schöne ist, dass eine riesige Last von einem abfällt. Weil solche Fassaden, um sich herum aufzubauen, immer stark sein müssen, das kostet unglaubliche Kraft. Und andere Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, bekommen wieder Raum zum Atmen. Da, wo wir uns als normale Menschen begegnen, da haben andere auch einen Raum, wo sie einfach nur sein können. Und wäre das nicht schön, dass in unserer Gemeinde immer mehr Raum wird für Menschen, dass sie einfach nur hier sein können, so wie sie sind, angenommen sind, erstmal Liebe, Wertschätzung und so weiter erfahren. Das passiert jetzt schon viel mehr und das wird immer mehr sein. Und das, was wir uns erhoffen und erbeten, dass Menschen hier verändert werden durch die Liebe Gottes. Dass ganz normale Menschen sind hier mit ganz normalen Schwächen und Gott kann sie trotzdem gebrauchen. Eine ganz fehlerhafte, schwache Gemeinde, ja. Aber wir glauben und beten, dass die Gnade Gottes mit uns ist und dass er uns weiter verändert. Und wir geben Gott die Chance, an unserem Inneren zu wirken, uns unserem Schöpfer zu öffnen und sagen, Gott, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich brauche Vergebung, ich brauche Richtungsweisung für mein Leben, ich brauche Orientierung, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Die Lobpreiser, die werden jetzt ein Lied singen, was uns da ein bisschen mit hineinnimmt, auch in diesen Gedanken von Hillsong. Und ich möchte, das Lied heißt Cornerstone und werden einige dieser Gedanken auch aufgegriffen. Ihr dürft schon aufstehen, wenn ihr möchtet. Nee, nicht wenn ihr möchtet, sondern ich bitte euch, steht auf für dieses Lobpreislied. Und ich möchte euch noch einladen oder dich einladen, wenn du das Gefühl hast, ich bin mit Christus noch nicht verbunden. Ich kenne diesen Jesus noch nicht, von dem du da vorne redest. Oder ich habe vielleicht schon viel von ihm gehört. Wenn du mit diesem inneren Credo rumläufst, ich muss stark sein, ich kann nicht zu Gott kommen, ich muss erstmal irgendwas in Ordnung bringen oder irgendwas muss ich noch leisten, dann möchte ich dich einladen, dass du hast, so wie du jetzt bist, zu Christus kommen. Und dazu lade ich dich ein. Wir sind eine Gemeinde und wir wollen uns gegenseitig auch darin ermutigen und bestärken, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Das heißt, wir haben eine Botschaft von unserem König, von unserem Herrn. Und diese Botschaft ist, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um zu ihm. Wenn du das Gefühl hast, dass Schuld dein Leben erdrückt und das Gefühl hast, Angst und diese inneren Fassaden, die du aufgebaut hast, die machen dich fertig. Du möchtest da rauskommen. Du musst nicht zu mir kommen. Du darfst nachher gerne mit mir zusammen beten, aber ich lade dich nicht in erster Linie zu mir ein oder zu irgendjemandem der Ältesten oder der Mitarbeiter oder sowas, sondern ich lade dich ein zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der auferstanden ist von den Toten und über allen zu Rechten Gottes sitzt und für dich Fürbitte tut. Ich lade dich ein, diesem Gott dein Leben zu übereignen. Und wer das heute für sich festmachen möchte, ich bitte euch alle, eure Augen zu schließen, möchte ich euch bitten, dass du nach vorne kommst. Dann wollen wir für dich hier vorne beten. Und dann wollen wir für dich beten, dass du Christus in dein Leben aufnimmst. Wenn jemand hier ist, der das heute festmachen möchte, darf er gerne nach vorne kommen. Und dann bete ich mit dir zusammen gleich. Ist jemand da, der sagt, es ist heute mein Tag? Ich spüre es in meinem Herzen, dass Christus mich ruft. Ich möchte darauf reagieren. Dann lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen. Möchte ich euch, die ihr als Christen hier seid, ermutigen, geht mit dieser Botschaft in eure Umgebung. Von einem Gott, der sie mit uns Menschen versöhnt hat. Ladet die Menschen ein, dass sie ihr Leben mit Gott versöhnt leben. Und ich bete, Jesus, dass du meine lieben Schwestern und Brüdern bevollmächtigst, dass sie Botschafter an Christi Stadt sein können. Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein und wir wollen darum beten und darum ringen, dass dein Reich kommt. Wir wollen unser Leben ausrichten auf dich. Wir beten, dass du unsere Gedanken, unser ganzes Sein unter deine Herrschaft bringst, Jesus. Wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bete, dass du meine lieben Schwestern und Brüder gebrauchst, wenn sie heute die Gemeinde verlassen, dass sie hingehen und deine Botschaft verkündigen in Wort und Tat. Jesus, ich bete, dass wir deine Liebe an die dunklen und finsteren Orte in dieser Stadt tragen. Wir beten, dass deine Kraft mit uns ist. Und ich bete, dass wir für die Kranken beten und dass sie gesund werden, dass da, wo Menschen gebunden sind, dass sie freigesetzt werden und dass deine Liebe die Herzen von Menschen verändert. Danke, Jesus, dass du uns mit dieser frohen Botschaft aussendest. Amen.